Wir versammeln uns hier zum Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Heute am Dreieinigkeitsfest darf ich Sie darauf hinweisen, dass das nicht aus dem spitzfindigen Grübeln von Menschen stammt, sondern unser Herr Jesus hat uns selbst darauf hingewiesen. Im Missionsbefehl, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum geht hin. Und lehret alle Völker und taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wir wollen miteinander das Morgenlied singen, Morgenglanz der Ewigkeit. 349, die Verse 1 bis 3. Beten. Du ewiger Gott, unser himmlischer Vater, du schenkst uns diesen schönen Morgen und wir freuen uns, wie wir deine Spuren und deine Größe auch in den Werken deiner Schöpfung sehen. Du gibst uns unseres Lebens Kraft und all das Gute, das wir heute empfangen. Und dann begegnest du uns in deinem Sohn Jesus Christus, wo wir jetzt vor dir Schuld bekennen, aussprechen und vergeben bekommen. Das ist so wunderbar, dass es keine Not gibt, die du uns jetzt nicht wegnehmen kannst. Und dann willst du durch deinen Heiligen Geist uns festmachen im Glauben, Zweifel überwinden und in unserem Leben so wirken, dass wir neue Herzen haben und neue Menschen sind. Wir möchten dich bitten, du, unser Gott, wirke du bei uns allen, auch jetzt in diesem Gottesdienst. Und wir wollen in der Stille vor dir aussprechen, was uns bewegt. Wir beten in der Stille.
Bei dir, Herr, ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Amen.
Wir hören den Chor.
Unsere Lesung steht heute Jesaja 6, Vers 1 bis 7 in den ausgelegten Bibeln, Seite 657. Jesajas Berufung zum Propheten. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm. Ein jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße, und mit 2 flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens, und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich: Weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm, und rührte meinen Mund an und sprach: Siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei.
Die Worte sollen mit Ihnen mitgehen, und wir sind dem Chor so dankbar, dass wir all die Worte verstanden haben. Fürchte dich nicht, so spricht der Herr, so du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen. Die Flamme soll dich nicht versengen. Wir singen nun miteinander: Wie groß ist des allmächtigen Güte? 485, die ersten beiden Verse und den vierten.
Thank you.
Heute wird in den Gemeinden hin und her über das erste Kapitel des Epheserbriefs gepredigt, Epheser 1. Ich habe jetzt nur einen halben Vers ausgesucht. Und da steht schon so viel drin, da will ich es heute damit bewenden lassen. Und wenn wir das alles fassen, was da uns gezeigt wird, nämlich den 12. Vers, die erste Hälfte, Epheser 1, Vers 12, auf dass wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit. Herr, das musst du in Gang setzen bei uns, dieses Werk. Amen. Nicht nur unsere jungen Leute, sondern auch viele in den besten Jahren müssen fortwährend Kurse und Prüfungen machen. Vielleicht gehört das heute zu unserer Zeit, dass man den Wert des Menschen daran abschätzt, wie viel Scheine er vorzuweisen hat. Aber auch manche, die machen auch eine betrübliche Entdeckung. Kaum hat man sich durchgekämpft und hat man dann so und so viele Scheine vorzuweisen und Zeugnisse, dass man dann hört, du bist trotzdem nicht geeignet. Und das tut einem ja sehr weh, wenn man sich irgendwo für ein Amt bewirbt, seine Zeugnisse einreicht und dann kriegt man den ganzen Packen wieder zurückgeschickt und sagt, nein, du bist nicht der Richtige. Wie komme ich denn an den richtigen Platz, wo ich meine Gaben zur Entfaltung bringen kann? Wäre schön, wenn jeder Mensch sagen könnte, ich bin am richtigen Platz. Aber ich habe oft den Eindruck, die meisten Menschen leiden darunter und sind frustriert, wie man so modern sagt. Sie sind tief enttäuscht und verletzt, dass sie mit ihren vielfältigen Gaben gar nicht zur Entfaltung kommen können. Darum hat mir dieses Wort heute so gefallen. Da legt der ewige Gott die Hand auf sie und sagt, weißt du, was deine Bestimmung ist? Weißt du, was der Sinn deines Lebens ist? Weißt du, wem du dienst? Weißt du, für wen du da bist? Du sollst etwas sein zum Lob der Herrlichkeit Gottes. Das gibt es, dass man in dieser Welt bei den Menschen nicht richtig verstanden wird. Aber Hauptsache, dass dein Leben etwas darstellen kann von der Größe und Schönheit Gottes. Und dass du etwas widerspiegeln kannst von dem, was Gott aus deinem Leben machen will. Aber jetzt wissen Sie, dass ich da gerne ein wenig jetzt in der Zwiesprache bleibe mit so einem Wort. Mein erster Punkt, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Das ist zu groß. Das ist zu groß. Wenn es in diesem Wort heißen würde, ich soll das Lob Gottes singen, dann würde ich sagen, Herr, mit meiner Stimme ist nicht weit her, aber das verstehe ich noch. Ich soll die Loblieder Gottes singen, aber das steht ja nicht da. Das heißt auch nicht, ich soll in meinem Gebet mehr den Lobpreis einbauen, obwohl das wichtig ist, dass wir Gott mehr loben im Gebet. Aber das steht nicht da, sondern das heißt, wir sollten etwas sein zum Lobe Gottes. Ich soll etwas zum Lobe Gottes sein. Das heißt, nee, also jetzt mal ganz ehrlich, ich bemühe mich die ganze Zeit nur ganz kleine, klitzekleine Fortschritte zu machen. Ich bin schon ganz froh, wenn ich so ein Stückchen mich verbessere und von ein paar Übeln runterkomme, aber das geht gar nicht weit. Wir fallen immer wieder in die alten Dinge zurück und jeder Mensch ist doch im Werden. Und wie kann man so ein herausforderndes Wort sagen? Wir sollen etwas sein zum Lobe Gottes. Etwas sein. Ach, ich bin doch gar nicht fertig. Neulich, wie der Frühling so wunderbar begann mit seiner Blüte, Da bin ich manchmal an solch einer herrlich blühenden Staude stehen geblieben und dachte, was ist das? Es kann in einer entlegenen Stille des Waldes sein, wo kaum ein Mensch es beachtet, da blüht solch eine Pracht. Für was eigentlich? Gibt ja nur eine Antwort, zur Ehre Gottes, um das Lob der Herrlichkeit Gottes darzustellen, den Schöpfer zu preisen. Und wenn man dann näher hingeht, sind es ja nicht bloß die Farben, sondern dieser unaussprechliche Duft. Das kommt uns wie Vergeudung vor, das wird da einfach bloß so in den Wind geblasen, dieser herrliche Duft. Umsonst nur die Pflanze, die tut das einfach zum Lobe Gottes, zur Ehre Gottes, die singt doch, die ist doch etwas zum Lob der Herrlichkeit Gottes, aber ich komme manchmal vor wie so ein fauler Baumstumpf oder wie ein Kaktus mit seinen stachlichen Dornen oder wie ein Dornbusch an der Dornstrauch an der Müllhalde. Aber dass ich etwas sein soll, wo sich Gott daran verherrlichen kann, ist ja immer so, wenn man die Fotos herumreicht und wenn dann ein Foto kommt, wo ich drauf bin, dann sage ich, nee, bin ich nicht. Weil ich immer meine, ich sei doch viel netter, dass ich so grimmig und finster aussehe, da erschrecke ich jedes Mal vor mir selber. Das will ich gar nie wahrhaben, denk, du bist doch ganz anders, dabei bin ich doch so, wie ich bin. Wir wollten ganz anders sein, aber das zählt ja gar nicht, sondern was bin ich? Und jetzt müssen wir aufpassen bei diesem Wort, das sagt ja Gott nicht, was wir machen sollen, sondern was er aus uns macht. Er will uns dazu bereiten. Er will uns dazu machen, dass wir etwas sind zum Lobe Gottes. Du kannst das nicht selber. Aber das ist seine große Planung. Dieser ganze Abschnitt handelt ja von dem Tun und Wirken des dreieinigen Gottes. Keine Angst, ich möchte mit Ihnen jetzt mich nicht verlieren in lehrhafte Gespräche. Und doch ist wichtig, dass wir das wenigstens fassen. Gott begegnet uns als der Herr dreimal, als der Schöpfer, wie er uns in dieses Leben hineinstellt. Da war schon Gottes Absicht, dass ich zum Lob seiner Herrlichkeit lebe. Und dann im Kommen Jesu Christi. Sein ganzes Erlösungshandeln zielt darauf, jedes Vergeben, jedes Trostwort, das er mir zuspricht, zielt darauf, dass ich etwas sein kann zum Lob der Herrlichkeit Gottes. Und dann das Wirken des Geistes Gottes, der mich noch einmal darin befestigen will und der das noch einmal abstempelt und sagt, das wird jetzt gültig gemacht. Dieses Wunder geschieht. Wir fehlsamen, unvollkommenen Menschen mit allen Mängeln. Uns will Gott verändern. Aus uns will Gott was machen zum Lob seiner Herrlichkeit. Billiger geht's nicht. Das war mein erster Punkt. Billiger geht's nicht. Wenn Sie Christ sein wollen, dann will Gott was aus Ihnen machen. Sie sollen etwas sein zum Lob der Herrlichkeit Gottes. Sie sollen einen Duft verbreiten, ein Parfum, das hineinatmet in diese dunkle Welt mit ihrem Grauen. Mein zweiter Punkt. Es passiert wirklich etwas. Ja, das beschäftigt ja die Christen oft und sagen, es ist ganz schön, was du in deinem ersten Punkt so erzählt hast, was Gott da alles tun will, aber was verändert sich denn real? Schau doch mal die Christen an. Guck mal, was das für komische Leute sind. An denen stößt man sich fortwährend. Und dann sind immer wieder Leute, sie gehören wahrscheinlich auch dazu, auf die Idee verfallen und sagten, wir machen das. Wir machen jetzt ein Programm, um die Herrlichkeit Gottes darzustellen. War immer gut gemeint, aber was rauskam, war immer etwas ganz Verkrampftes. Und das Schlimmste, was man bei Christen finden kann durch die Jahrhunderte, ist immer diese schreckliche, gequälte Gesetzlichkeit, wo Leute herumlaufen mit zusammengebissenen Zähnen und die Heiligkeit Gottes darstellen wollen. Es gibt kein Lächeln mehr über ihr Gesicht. Weil sie meinen, so mit ihrem Würdigen daherschreiten, sei vielleicht am ehesten noch die Heiligkeit Gottes gepriesen. Aber leider sind unsere Gottesdienste auch immer so, dass man den Muff unter den Talaren auch noch riecht und sagt, das ist so gezwungen und so gequält und so komisch feierlich ist denn das die Herrlichkeit Gottes. Und viele verstehen das als das Wichtigste, was man darstellen müsste, die Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes. Vielleicht ärgere ich Sie manchmal, aber ich denke, wir sollten immer wieder ein wenig die starren Formen durchbrechen und auf das Entscheidende kommen. Wie wird denn die Herrlichkeit Gottes in unserer Welt dargestellt? Daran gibt's nichts zu beschönigen, dass die anderen an uns alle Mängel und Fehler sehen. Und wir wissen es, hoffentlich hat Gott ihr Gewissen geweckt, dass sie auch wissen, wie wenig wir ausstrahlen von der Herrlichkeit Gottes. Wie kümmerlich das bei uns allen ist. Aber in diesem ganzen Abschnitt, jetzt ist schade, dass wir ihn nicht ganz nehmen können, aber ich musste kürzen, um der Zeit willen. Da redet ja Paulus davon und sagt, uns ist doch die Gnade widerfahren. Der schönste Moment, den man überhaupt sehen kann von der Herrlichkeit Gottes, ist, wenn Gott fehlsame Menschen in seine Arme schließt und in seiner Liebe aufnimmt. Es gibt überhaupt nichts Herrliches sonst. Von der Kirchenherrlichkeit halte ich nicht viel, von der Herrlichkeit der Amtsdiener auch nichts und von der Scheinheiligkeit und Heuchelei all derer, die große Sprüche machen, auch nichts. Von den Titeln halte ich nichts und von der menschlichen Ehre, die auch bei Christen so viel Rolle spielt, von der halte ich auch nichts. Sonst das Einzige, was doch Herrlichkeit Gottes ist, das, was uns Jesus gezeigt hat. Jesus hat verzichtet auf äußere Feierlichkeit und er ging auf sündige Menschen zu und hat sie angenommen in der Liebe des Vaters. Menschen, die unrecht mit Geld umgegangen waren, diese schmutzigen Frauengestalten, und hat ihnen Gnade Gottes verkündigt. Und wenn wir Herrlichkeit Gottes vor der Welt zeigen sollen, dann können wir immer nur von dem Augenblick reden, wo wir die Herrlichkeit Jesu erkannt haben, als er mir meine Sünden wegnahm, als er mir vergeben hat, als er mir den Himmel aufgeschlossen hat. Das ist ganz wichtig. Wir sollten immer dabei bleiben, in all unserem Reden, dass wir die beiden Dinge nicht durcheinander bringen und sagen, wir sind als Menschen voller Fehler, aber wir haben einen großen, mächtigen Herrn, Jesus, der ist unsere Zuversicht. Der lässt mich nicht los, an den klammere ich mich und ich freue mich über ihn. Und wir Christen können vor der Welt die Herrlichkeit Gottes gar nicht anders darstellen, als dass wir dauernd von dem erzählen und sagen, sein Kreuz bedeckt meine Schuld, sein Blut macht hell mich und rein. In der Kindererziehung haben wir versagt, unser Eheleben ist sicher nicht vorbildlich und unser Umgang mit den Menschen lässt viel zu wünschen übrig. Leider, 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 wir wollen das alles nicht. Aber wir wollen die Herrlichkeit Gottes den Menschen zeigen. Unser Leben soll den Lobpreis der Herrlichkeit Gottes verkündigen. Wir können das nur tun, indem wir immer wieder das hinweisen, was er für uns tut. Es erinnert mich an die Wirtschaften. In jedem Dorf hängt da ein Schild. War noch viel schöner, bevor es die Neonreklame gab. Da war so ein Schild zum grünen Kranz oder Gasthof zum Hirsch, Gasthof und Metzgerei. Da war ein Aushängeschild und dieser Aushängeschild soll die Leute einladen, kommt rein. Da isst man gut. Dann sind wir alle sehr skeptisch und sagen, auf Annosen reagieren wir nicht so schnell. Und das schönste Schild kann uns auch noch in das Licht führen. Wie machen Sie es dann? Wenn Sie klug sind, halten Sie in dem Dorf und fragen die Leute und sagen, hören Sie mal, wo gehen Sie eigentlich essen, wenn Sie Hunger haben? In welcher Wirtschaft? Und wenn dann einer sagt, ich gehe zum Hirsch, dann gehe ich auch hin. Also das will ich wissen, wo gehst du hin? Und so ist doch, wenn wir Aushängeschilder Gottes sind, um sein Lob zu verkünden, wir können doch nur erzählen, wo wir selber die Lösung unserer Fragen gefunden haben, wo wir Hilfe gefunden haben. Sagen, dort werden wir gestärkt, dort werden wir erquickt. Wir werden satt von den reichen Gütern seines Hauses. Da passiert wirklich etwas. Da wird das Leben verändert. Da werden Menschen neu. Ich wollte, wenn wir die Zeit hätten, Ihnen jetzt einfach erzählen von all den Gestalten, die alle vor uns gelebt haben und die immer wieder erst dort zum Glauben gekommen sind, wo ihnen Gnade Jesu konkret über der Sünde ihres Lebens bewusst wurde. Und wo sie gesagt haben, ich will doch das alte Leben gar nicht mehr. Jetzt möchte ich mein Leben verströmen für Gott, zu seiner Ehre. Wir sind beim letzten. Welch ein Dienst, welch ein Dienst. Es hat sich schön wieder gefügt, dass der Chor vorhin das Lied gesungen hat, diese Motette, alles, was ihr tut, das tut alles zur Ehre Gottes. Nun tun die meisten von Ihnen da schwer, die sagen, du hast es leichter, du bist vollamtlich in einem Dienst, wo du sichtbar Gott dienen kannst. Vielleicht kennen Sie auch ein wenig schlecht den Alltag und die Praxis eines Pfarramtes. Auch dort wird viel anderes getan und muss getan werden. Aber wir bleiben dabei. Alles, was er tut, das tut zur Ehre Gottes. Deinen Bürokram, die Küchenarbeit, die Wäsche, die in die Waschmaschine gestopft wird bei den Hausfrauen und das Spülen deiner Teller. Deine Familiengeschichten, alles, was du mit deinem Verstand tust und mit deiner Geschlechtlichkeit, mit deinem kleinen Finger und mit deiner ganzen Kraft und Energie, das tu alles zur Ehre Gottes. Aber jetzt bitte nicht verkrampft. Jetzt wieder nicht in dieser heuchlerischen Heiligkeit, wo man aus seinem Leben etwas herauspressen will, sonst doch umgekehrt. Wer die Gnade Gottes erfahren hat, wer begriffen hat, Jesus liebt mich, und der Himmel tut sich vor mir auf, der freut sich, dass Montagmorgen um 7 nicht eine blöde Woche beginnt, sondern dass ich jetzt dem Herrn dienen darf. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich bin selber gespannt, wie Sie das machen. Aber da könnten Sie aus dem Alltag tolle Geschichten erzählen, wie man den Herrn verherrlichen kann als Verkäuferin, die hinterm Ladentisch steht, als eine, die an der Schreibmaschine sitzt und ihre Dinge tippt, die den Herrn verherrlichen kann zum Lobe Gottes. Wir sollten viel findiger werden zu entdecken, wie Christus da in uns Raum sucht. In unserem Studienbetrieb unseres Alltags. Und plötzlich wird es dann wirklich so, dass die einfachsten Verrichtungen, die wir tun, selbst der Becher Wasser, den wir weiterreichen, zum Lob der Herrlichkeit Gottes dient. Und dass wir fehlsame und sündige Menschen plötzlich mit unserem Alltagsleben Gott preisen dürfen. Es ist gut, dass wir oft die Spuren gar nicht merken, aber oft schon am Begräbnistag sagen wir es von denen, die Gott weggerufen hat, wie viel hat der mir gegeben? Und er wusste es oft gar nicht. Da war einer, der zum Lob der Herrlichkeit Gottes gelebt hat. Nicht, dass wir Menschen dadurch verherrlichen. Wir wussten genau, all die haben ja auch ihre Mängel und Fehler und Kanten und Ecken und Stacheln und Borsten. Aber da wurde etwas sichtbar vom Wunder Gottes. Das verstehe ich gar nicht, dass Gott Menschen erwählt. Wie vorhin der Chor gesungen hat, dachte ich, ist doch ein Geheimnis. Wenn Sie so ein Stimmband mal in die Hand nehmen, also Mediziner, die schneiden ja sowas raus und gucken das mal an, dass so ein Stimmband so herrliche Töne von sich bringen kann. Da könnte es ja nur knacken, das wäre schon ein Wunder. Aber dass so ein Material sowas Herrliches zum Klingen bringt, das macht der Schöpfer. Wenn wir die Orgel sehen, jetzt unsere Orgelbauer sollen nicht erschüttert sein, aber was ist das? Ein bisschen Blech, ein bisschen Holz, ein bisschen Zinn, zusammengeleimt, zusammengesteckt, ein bisschen Strom hin und Luft. Aber wenn die Hand des Künstlers draufkommt und dann die Töne kommen und die Harmonie erklingt, das ist Gottes Ehre. Gott sucht ja seine Herrlichkeit nicht in abstrakten Tempeln. Und vielleicht war das schon ein Missverständnis im Alten Testament, als die Leute meinten, es käme so viel auf das Gold des Tempels an und auf die Steinmetzen, auf das kostbare Zedernholz. Das ist gar nicht so wichtig. Das ist gar nicht so wichtig. Sondern Gottes Herrlichkeit wird am schönsten dort sichtbar, wo Gott gestrandete und gescheiterte Menschen, Menschen wie du und ich, Menschen mit Fehlern und Mängeln nimmt und darin sein Lob singen lässt. Ja, noch darin sein Lob darstellt, wie solche Menschen nicht sich selber leben, sondern ihm, wie er ihre Herzen befreit zum Dienst und wie dann diese wunderbare Harmonie erklingt zum Lob der Ehre Gottes. Das ist gut. Sündige, fehlsame Menschen nimmt Gott in seinem Dienst. Die Frage an uns, wollen wir so ihm dienen? Das Ganze steht in dem Abschnitt, was wir da gelesen haben, vom dreieinigen Gott, Schöpfer, der Erlöser Jesus Christus, der Geist Gottes, der unseren Glauben fest und gewiss macht. Wozu denn? Dass wir etwas seien zum Lobe Gottes mit allem, was wir tun. Anderes Mal sagt Paulus, ihr esst oder trinkt, ganz egal, alles zur Ehre Gottes. Was er auch macht, fahrt Auto oder Straßenbahn, zur Ehre Gottes. Ihr kauft Dinge, zieht euch Anzüge an, tut zur Ehre Gottes. Wie kann ich Gottes Ehre mit meinem Leben ausstrahlen? Da können wir viel entdecken in der kommenden Woche. Der Herr schärfe unsere Sinnen und gebe uns viele Ideen, wie wir etwas sein können zum Lob der Herrlichkeit Gottes, um seine Gnade vor der Welt groß zu machen, die große Liebe, die er uns erwiesen hat. Amen. Und nun singen wir wohl denen, die da wandeln vor Gott in Heiligkeit. 190, Vers 1 bis 4. Das ist nicht eine steife und gesetzliche Heiligkeit, sondern die Freude derer, die von Herzen Gott dienen und ihm nachfolgen. Beten. Du, unser Herr, du nimmst unser ganzes Leben in deinen Dienst. Und es ist jetzt niemand hier, über dem du nicht große Gedanken hast und große Pläne.
Auch wenn unsere Lebenskraft schon gebrochen ist und wir einen kranken Leib haben, dann können wir dennoch etwas sein zum Lob deiner Herrlichkeit. Und auch die jungen Menschen, die fragen, wo ihr Platz ist, denen hilf jetzt, dass sie über all ihren Planungen das doch in die Mitte stellen, dass sie etwas seien zum Lob deiner Herrlichkeit. Herr, vergib uns, dass wir oft auch die alltäglichen Dinge zurücksetzen und dass wir gar nicht mehr damit rechnen, dass du dort groß werden willst in deiner Güte und Liebe, dass wir dort die größten Erfahrungen machen, auch wenn wir überarbeitet und müde sind, wenn die Sorgen uns erdrücken und wenn andere Nöte uns so zusetzen. Wir wollen jetzt besonders auch für die bitten, die nicht mehr weiter wissen in den praktischen Lebensnöten, die in Krisen sind, dass Lebenskrisen oder Ehenöte oder Familienschwierigkeiten oder Berufsnöte sind. Und mach uns sensibel, dass wir dann dort von dir weitersagen dürfen und von deiner Güte, die dort gerade erfahren wird, in den Tiefen des Lebens und in der Dunkelheit, die uns umgibt. Und dann bitten wir dich, Herr, dass du jetzt auch morgen unsere Tagesarbeit segnest, das, was du uns anvertraut hast, dass wir deine treuen Haushalter sind, auch im Umgang mit unserer eigenen Zeit, mit dem Geld, das du in unsere Hände legst, mit all den Menschen, die uns begegnen, ob wir allein leben oder in einer Familie, Herr, überall soll es für dich gelebt sein. Auf deine große Ewigkeit hin. Und dann lass es geschehen, dass aus unserem Leben ein mächtiger Lobpreis erklingt, in Wort und Tat, dir zur Ehre. So bitten wir auch über den Dienst unserer Gemeinde, über den Veranstaltungen und Kreisen und Gruppen. Ach, gib doch das jetzt auch in der Evangelisation, die vor uns liegt. Viele Menschen dir begegnen und zum Glauben an dich kommen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jetzt singen wir noch den Vers von dem Lied 238, von dem armen Lob auf Erden, wo es im Himmel dann besser wird. 238, den letzten Vers. Wenn man im Gottesdienst neue Gesichter sieht, jetzt hoffentlich sitzen sie nicht neben jemand, der sie gar nicht begrüßt oder nicht auf sie zugeht. Es ist nämlich wichtig, dass alle, die neu sind, den Notizenzettel noch bekommen, auch wenn sie später gekommen sind. Da sind unsere Veranstaltungen drin und die wichtigen Sachen, die Gottesdienste, dass jeder den dann am Ausgang mitnimmt, der ihn noch nicht hat, das geben wir hier nicht mehr bekannt. Nur noch mal auf den Kurs will ich hinweisen, den Grundkurs des Glaubens. Es sind ja viele, die erst lange nach dem Konfirmandenunterricht begriffen haben, worum es eigentlich geht im Glauben und im Evangelium. Und dann fehlen viele Grundkenntnisse und da sind wir sehr dankbar, dass es immer auch viele benutzen. Und heute beginnt solch ein Grundkurs. Bleiben Sie einfach noch da. Am Sonntag ist ja geschickt, wenn das so angehängt ist, dann hat man keine Extrafahrt. Alles Nähere auf dem Notizenzettel. Jetzt drüben im Gemeindehaus. Der Haushaltsplan unserer Gemeinde ist jetzt in dieser Woche aufgelegt bei mir im Pfarramt in der Stitzenburgstraße 13 zur Einsichtnahme für jeden, den es interessiert. Es ist jetzt gerade zur Hofaggerkonferenz erschienen, ein kleines Büchlein, geschrieben von meinem großen Bruder Rolf, über Ludwig Hofacker, aber nicht nur über sein Leben. Immer wieder haben Leute danach gefragt, sondern auch ein paar knappe Auszüge aus seinen ansprechenden Predigten. Und dann auch über die Hofacker-Vereinigung. Manche verwirrt das ja, was ist Hofacker-Kirche und Hofacker-Vereinigung. Rechtlich sind das völlig selbstständige Dinge. Nur in den Personen kommt das zusammen, dass wir unser Herz hier wie dort haben. Besonders hier, wenn wir im Gottesdienst sind. Das gibt's, dieses Büchlein, um 2,80 € am Büchertisch drüben auf der Turmseite. Dann darf ich Sie nochmal zur Konferenz hinweisen. Steht nicht auf dem Notizenzettel. Unsere Hofacker-Konferenz, das ist ja wichtig zur Stärkung unseres Glaubens. Allein Jesus kann. Es ist geschickt an diesem Fronleichnamstag, wo keine Gottesdienste sind. Ich lade Sie ein, wo Ihre nächste Konferenz auch ist. Kommen Sie. Immer wieder eine große Stärkung. Wir sind dankbar, wenn die, die uns helfen können, bei dem Verkauf der Konferenzbücher, bei den Kassetten oder sonst beim Opfer einsammeln. Ich habe 2 Listen da hinten auf dem Simsen, wenn Sie sich da eintragen, die ab 8:30 dann schon in der Liederhalle sein können. Das geht vielleicht so am besten, der, wo das ermöglichen kann und den Tag über da sein kann, zum Opfer zählen und wo überall, trage sich dort hinten ein. Vielen Dank. Wir suchen für Mitarbeiter eine 4-Zimmer-Wohnung ab August und eine kleinere Wohnung für eine alleinstehende Mitarbeiterin. Da sind wir immer wieder dankbar. Das sind also Leute, die in unseren, bei der Arbeitsgemeinschaft evangelikaler Missionen arbeiten, also Leute, die zur Gemeinde gehören. Das eine ist ein kinderloses Ehepaar und das andere ist eine junge Frau. Als Mitarbeiterin kommt so etwa ab August oder September, wenn Sie etwas wissen, was auch möglichst nahe zu unserer Gegend ist und erschwinglich, sind wir sehr dankbar dafür. Und jetzt noch das letzte Wort zur Evangelisation, die vor uns liegt. Auch das steht nicht im Notizenzettel, weil ich dachte, das muss ich doch mündlich sagen und das ist wichtig. Können Sie alles noch behalten? Sie haben ein gutes Gedächtnis. Die Evangelisation dort auf dem Schillerplatz ist uns wichtig. In unsere Stadt hinein, dies zum Stadtgespräch zu machen. Das, was uns Jesus bedeutet. Viele sind unterwegs im Einladen. Wir sind dankbar. Wer noch helfen kann beim Einladen, hier ist auch das Vorbereitungsbüro in der Dobelstraße 14. Ist der Kai da? Kai Hufendieck. Es war irgendwie, glaube ich, dass man nachher noch was mitnehmen kann auch. Das wird dann irgendwo möglich sein, dass jemand helfen kann. Im Einladen sind eine ganze Reihe von Bezirke unbesetzt, dass man bei der Fahrraddemonstration mitmachen kann. Das ist ja bloß, damit das ins Stadtgespräch mehr kommt. Da muss ich nochmal sehen, ob ich meine Plattfüße aufpumpen kann an meinem Fahrrad und das noch in Bewegung kriege. Das ist ja schön, wenn Opas mitradeln. Also erkundigen Sie sich da und wir wollen doch ein wenig Rumoren machen, weil es dann um die Botschaft geht. Das Opfer heute, das erbitten wir, das ist mir sehr wichtig für den Dienst unserer Entwicklungshelfer. Der Bernhard Möck heute hier, auf dem 2. Gottesdienst, der in Peru gerade hier ist, aus gesundheitlichen Gründen und bald wieder hinausgeht, hat mich besonders beeindruckt, wie beim Eidlinger Jugendtreffen Birgit und Wolfgang Schäfer dabei waren, die ja jetzt wieder zurückgehen nach Uganda, in dieses ganz gefährdete Gebiet an der sudanesischen Grenze und Zaire-Grenze, in diesen Winkel, wo die Bundesregierung ja sich so lang gesperrt hat, die Sicherheitslage erlaubt sich. Und diese beiden jungen Leute, dieses Ehepaar, die so fröhlich dort unten arbeiten, ihr Hospital bauen, Bauhandwerker ausbilden. Ich finde das so entscheidend wichtig. Einen Dienst durch Menschen an Menschen. Das ist sinnvoll. Konkret zu helfen in der Ausbildung. Und dann waren sie ganz erfüllt. nur dort zu erzählen, wie diese Moslems bewegt und beeindruckt sind von der Botschaft des Evangeliums von Jesus und wie das dort hineinklingt in dieses Gebiet der Hoffnungslosigkeit. Vielen Dank, dass Sie hier mithelfen durch Ihre Gaben. Nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.